Freitag 22.
Aha!
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 Die israelische Armee dringt ins Shifa-Spital ein. Nach wie vor befinden sich tausende Menschen in dem Komplex. Die Hamas mordet und schändet wahllos Kinder und Frauen und das linke Milieu applaudiert. Was läuft hier gerade falsch? Die palästinensischen Flüchtlinge, eine stete Quelle der Unruhe im Nahen Osten. Und die Bodenoffensive in Gaza steht an einem Wendepunkt. Weiterkämpfen oder um Geiseln verhandeln? Das sind Schlagziele, die heute und in den letzten Tagen zum Krieg in Gaza in den Medien erschienen sind. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch, zum Oberthema Krieg in Gaza. Heute mehr mit einem Blick in die Geschichte und in die aktuelle Situation. Ich bin der Thomas Wallimann von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Erik Petri. Er ist Professor, wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter vom Zentrum für jüdische Studien an der Uni Basel. Herzlich willkommen, Herr Petri.
Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
Ja, die erste Frage ist, wie sind Sie persönlich betroffen von dem Krieg in Gaza?
Also nicht nur ich, sondern auch meine Mitarbeitenden hier, Doktorierenden, also alle Personen am Zentrum für jüdische Studien sind massiv betroffen davon. Entweder haben wir Familie in Israel, Freunde, Mitarbeitende, Doktorierende in Israel. Wir haben eine enge Verbindung, das ist klar. Und dieser 7. Oktober hat uns also alle hier in den Grundfesten erschüttert und eine starke Welle ausgelöst an einer Debatte, wie wir auch als Wissenschaftler damit umgehen. Also ja, wir sind nicht nur wissenschaftlich, sondern wir sind auch persönlich sehr betroffen.
Und wie zeigt sich das am stärksten? Also wie haben Sie den Eindruck, dass sich das zeigt?
Also in den jüdischen Studien werden wir sehr oft wird gesagt, wie ist euer wissenschaftlicher Zugang eigentlich? Ihr seid ja alle irgendwie dann jüdisch oder seid also sozusagen auf der Seite Israels oder so. Und wir sind ein wissenschaftliches Institut und haben da einen wissenschaftlichen Zugang. Und gleichzeitig sind diese Themen aber auch Themen, die uns natürlich auch persönlich betreffen. Wir sind hier in Basel, erforschen wir jüdische Geschichte, jüdische Literatur, jüdische Religion in der Neuzeit, also eigentlich sagen wir mal so ab Französische Revolution, grob gesagt. Und das heißt, die ganze neuere Geschichte ist Teil unserer Forschungsarbeit und damit sind auch die Ereignisse, die sich aus der Geschichte dann irgendwann ergeben, auch Teil unserer Forschung und berühren uns dann eben auch. Wir sind nicht nur auf Abstand, sondern das berührt uns eben auch sehr persönlich.
Ist es denn so, dass Sie jetzt, wenn Sie so die Geschichte anschauen, ist das absehbar gewesen oder wie muss man das einordnen?
Also, wenn ich jetzt sagen würde, das war absehbar, dann bin ich das, was man als von den Historikern sagt, wir sind so rückwärts gewandte Propheten, wir wissen dann immer genau, was bis dahin passiert ist und warum. Nein, das war in dieser Schärfe, in dieser Massivität war das nicht abzusehen. Also, dass es Auseinandersetzungen gab zwischen Israel und der Hamas, das ist ja schon eine Weile, muss man sagen. Es hat auch schon mehrere Versuche der Israelis gegeben, in Gaza die Hamas also zu schwächen militärisch. Also diese Auseinandersetzung, die militärischen, die sind in dem Sinne jetzt nicht etwas Neues. Das, was allerdings am 7. Oktober passiert ist, ist aufgrund dieser Massivität und auch, dass man damit eigentlich wirklich nicht gerechnet hat, beziehungsweise die Zeichen nicht richtig gedeutet hat, ist es schon ein Ereignis, was aus dem Erwarteten deutlich herausfällt.
Aber was liegt das? Das ist ja an verschiedenen Orten in den Medien gesagt worden, die Zeichen sind in der Richtung gedeutet worden oder man hat etwas verpasst. Können Sie sich erklären, warum was man das so gemacht hat?
Also wir haben in Israel seit Januar dieses Jahres eine sehr aufgeheizte gesellschaftliche Atmosphäre. Seit Januar finden jedes Wochenende Demonstrationen statt gegen die Regierung, die ja so eine Justizreform machen will. Müssen wir jetzt gar nicht ins Detail gehen. Und ein großer Teil der israelischen Gesellschaft hat sich dagegen spricht sich dagegen aus, hat Demonstrationen gegeben. Die Regierung ist sehr unter Druck geraten. Man hat gemerkt, sie kann jetzt diese Gesetze so nicht durchsetzen. Wieder Demonstrationen, Streikaufrufe. Und offensichtlich hat das den Blick der verantwortlichen Personen sehr auf diese gesellschaftliche Situation gelenkt und auch sehr auf die Situation in der Westbank. Das ist noch mal eine ganz andere Situation als Gaza. Und es hat Anzeichen gegeben, was in Gaza passiert, aber die richtig zu lesen, ist ihnen offensichtlich nicht eingefallen oder beziehungsweise sie haben das nicht gemacht. Man merkt es, man könnte es fast vergleichen mit der Situation vor 50 Jahren, nämlich beim Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren, wo also die Zeichen da waren, die Warnungen waren da und die damalige Regierung der Golda Meir hat aus einer Überlegenheitssituation, einer gewissen Hybris und einer gewissen Ungläubigkeit diese Zeichen nicht erkannt und das ist jetzt eigentlich wieder passiert.
Und haben Sie den Eindruck, also das, was jetzt, also die Hamas ist ja mal in Gaza legal an die Macht gekommen. Und das ist ja immer wieder ein Faktor, der in unseren Wahrnehmungen wieder kommt. Können Sie etwas zu der Entwicklung von der Hamas sagen, wie das so gekommen ist, dass wir das heute so anschauen oder das heute so wahrnehmen?
Also die Hamas ist sozusagen ein Offspring der Muslimbrüderschaft, die vor allem in Ägypten gegründete radikale Gruppe der Muslime ist. Die Hamas ist in den 80er Jahren gegründet, ist dann in Israel auch als Gruppe, also in dem Nahen Osten als Gruppe auch aufgetreten. Er hat sich schließlich als Gegenkraft zur PLO, also von der Gruppe um Yasser Arafat, etabliert. Sie besteht aus drei Zweigen. Es gibt so einen sozialen Zweig, der sich um, wie gesagt, soziale Dinge kümmert. Es gibt einen politischen Zweig und es gibt einen militärischen Zweig. Und nachdem Israel 2005 den Gazastreifen unilateral verlassen hat, also rausgegangen ist, hat die Hamas in den Wahlen die Wahlen also gewonnen, hat dann allerdings auch tatsächlich die noch bestehende Opposition, also die PLO-Leute, beseitigt, das muss man ganz wörtlich so nehmen, und führt also seit 2007 im Grunde ein autokratisches Regime im Gazastreifen. Und diese Entwicklung dorthin, jetzt kann man sagen, ja, die Hamas ist mal eine gewählte Gruppe, es hat aber seit 2007 keine weiteren Wahlen gegeben. Das ist auch bei der PLO im Westjordanland nicht der Fall gewesen, aber sie sind im Endeffekt eine Form einer Regierung. Gaza ist ja in dem Sinne nicht ein Staat oder so, aber sie stellen die Form der Regierung, sind also diejenigen, die für den Gazastreifen auch verantwortlich sind.
Und gleichzeitig haben wir ja in Israel auch eine Entwicklung. Sie haben das gesagt mit den Demonstrationen, wo ja auch, ich sage jetzt mal, Demokratie durchaus herausgefordert ist. Sehe ich das richtig?
Ja, Demokratie herausgefordert. Also es ist die Entwicklung dieser Justizreform ist für einen wirklich großen Teil der Israelis ein Weg, der nicht beschritten werden soll. Es ist unbestritten, dass es eine Reform des Justizwesens geben soll, auch weil Israel keine Verfassung hat. Also es geht im Grunde so ein bisschen wie England. England hat auch keine Verfassung. Und da geht es mit Grundgesetzen und da sind dann die entsprechenden Gerichte, also so ein hohes Gericht ist dann von großer Wichtigkeit. Darüber kann man reden, darüber sind alle Israelis auch bereit zu reden, aber was da passiert ist, ist eben eine Situation, die von den Israelis als absolut undemokratisch empfunden wurde und als reine Machtergreifung einer Gruppe, der sie das auch wirklich nicht zugestehen wollen. Diese Rechtsregierung in Israel hat 64 Knesset-Sitze von 120, das ist allerdings so. Also sie haben sozusagen die Mehrheit, die legale Mehrheit in der Knesset. Wenn man sich aber anguckt, als die erste Abstimmung war über dieses Gesetz, haben diese 64 Abgeordneten dieser Rechtsregierung dafür gestimmt und alle anderen Abgeordneten sind nicht zur Abstimmung erschienen aus Protest. Das heißt, es gibt nicht Gegenstimmen, sondern sie sind einfach nicht erschienen. Und das ist ein massives Zeichen, was in Israel auch passiert, der Kampf für eine Demokratie, für eine offene Demokratie, für eine liberale Demokratie. Und das ist etwas, was den Staat auch wirklich seit Januar massiv geprägt hat.
Weil spannend ist ja, dass bei uns in unserer Wahrnehmung ja Israel sehr stark mit dem Judentum verbunden wird. Und dann hören wir ja immer wieder sofort, ja, eine Kritik wird als Antisemitismus ausgelegt. Wie sollen wir das einordnen?
Also das ist ein beliebtes Argument von allen Seiten. Also wenn man Israel kritisiert, ist man antisemitisch oder man darf Israel nicht kritisieren, weil man dann direkt antisemitisch ist. Also ich kann dann immer nur sagen, also gucken Sie sich mal die israelischen Zeitungen an, auch die, die englisch zugänglich sind. Das ist eine heftige Kritik an der Regierungspolitik. Also wenn Sie zum Beispiel Haaretz, also eher so die linksliberale Zeitung nehmen. Der Punkt ist eigentlich relativ klar. Man kann die israelische Regierung, die israelische Politik kritisieren, wie man alle Politik kritisieren kann. In dem Moment, wo man die Kritik in einen Zug setzt, der heißt, sie machen das, weil sie Juden sind, in dem Moment kippt es. Und dann haben wir einen antisemitischen Zugang, der heißt auch eine Delegitimierung des Staates, also der darf eigentlich gar nicht existieren. Der ist besonders schrecklich, die verhalten sich besonders falsch. Also es wird mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Und wenn diese Dinge passieren, und wir gucken das auch hier in unserer Forschung sehr gut an, dann kippt es eben aus einer Kritik heraus in so eine antisemitische Form, die man auch benennen muss. Und dann sind wir eben nicht mehr in einem politischen Diskurs.
Und wie schauen Sie die aktuelle Entwicklung jetzt, die unsere Gegend an, vor dem Hintergrund?
Also es gibt natürlich sehr unterschiedliche Formen. Es gibt sehr kluge Auseinandersetzungen darüber, was jetzt eigentlich passieren soll. Was passiert auch vor allem nach diesem Krieg? Irgendwann ist dieser Krieg in Gaza zu Ende. Was passiert da politisch? Aber wir erleben natürlich auch diese Demonstrationen hier mit den Schlagworten From the River to the Sea, Palestine will be free und so. Und das nehmen wir als hochproblematisch wahr. Erstmal, weil das also doch. Dieser Slogan halte ich also für höchst problematisch und nicht wie ein einziges Sprüchlein. Wir nehmen ja auch wahr, also ich nehme es selber wahr, ich arbeite ja wirklich schon viele, viele Jahre zum Nahen Osten und dem Konflikt. Ich nehme es auch als etwas wahr, wo ich immer erstaunt bin, wie stark dieser Konflikt die Leute die da polarisiert und wie stark die Meinungen sind bei sehr häufig doch nicht so großer Kenntnis dieser Geschichte. Also ich kann mich nicht erinnern, dass sich die Leute um Aserbaidschan und Bergkarabach da gekümmert haben. 100.000 Vertrieben, da hat niemand groß interessiert. Aber das Thema interessiert und es polarisiert, es mobilisiert die Leute und wir versuchen hier wirklich auch dann im Grunde mit Informationen anzuregen, sagen, beschäftigt euch mit diesem Konflikt, das ist völlig in Ordnung. Es geht uns hier überhaupt nicht um, mir gar nicht um Meinungsmache, sondern es geht mir darum, guckt euch bitte die Grundlagen dieses Konflikts an und die Entwicklung und dann können wir drüber reden.
Was würden Sie sagen, sind so die Eckpfeiler von den Grundlagen, von dem Konflikt, wo man einfach muss im Kopf behalten, wenn man das anschaut?
Also man muss schauen, dass das Ganze im 19. Jahrhundert beginnt mit einer Entwicklung einmal im Nahen Osten selbst, nämlich dass damals gehört ja Palästina noch zum Osmanischen Reich und die Osmanen sind nun nicht die beliebtesten Herrscher dort. Es gibt in Palästina eine jüdische Bevölkerung, die vor allem in den Städten lebt und es gibt in Europa und in Nordamerika, Südamerika eine jüdische Bevölkerung und die europäische jüdische Bevölkerung hat das Gefühl, dass sie also in diesem Europa einfach nicht anerkannt wird. Daraus entwickelt sich eine Nationalbewegung, die sich selber den Namen Zionismus gibt. Zion ist einer der Hügel, auf denen Jerusalem gebaut ist in dieser Zeit. Diese Ismen alle, das ist sehr beliebt. Und dann entwickelt sich diese zionistische Bewegung, kauft Land in Palästina, bringt Leute dorthin, versucht tatsächlich so ein Gemeinwesen einzurichten. Tut sich mit der europäischen Politik zusammen. Ohne Zweifel ist der Zweite Weltkrieg und die Shoah ein wichtiges Ereignis, aber die Situation, dass es in Palästina eigentlich zwei Staaten geben soll, dass es dort eine arabische Bevölkerung und eine jüdische Bevölkerung gibt und beide erheben Anspruch und beiden muss ein Staat zugestanden werden, das gibt es schon in den 30er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg. Dass also schon Teilungspläne da sind. Und dann wird nach dem Zweiten Weltkrieg, 47, 48, wird in der UNO tatsächlich entschieden, dass es zwei Staaten geben soll. Die Grenzen dieser Staaten werden zwar festgelegt, das ist aber etwas, was dann natürlich erstmal schwierig ist, so umzusetzen. Und tatsächlich rufen 48 dann am 15. Mai, einen Tag vor Beendigung der britischen Herrschaft dort, das ist ja alles britisches Mandatsgebiet zu dem Zeitpunkt, rufen dann die dann später die Israelis, also Ben Gurion und seine Regierung, rufen einen Staat Israel aus, nutzen also, und das ist von der UNO sozusagen gesichert. Das ist ein Staat, der auf der Rechtsgrundlage der UNO besteht und hätten zu diesem Zeitpunkt, um noch den nächsten dran zu hängen, und hätten zu diesem Zeitpunkt die palästinensischen Vertreter, Vertreterinnen, das wäre wahrscheinlich eher die Arabische Liga gewesen als die Palästinenser selber, wenn sie da auch einen Staat Palästina ausgerufen hätten, dann hätten wir heute auf diesem Gebiet, über das wir reden, tatsächlich zwei Staaten.
Also das heißt, wir haben durchaus in dem Konflikt innen oder dem Krieg innen auch ein Resultat der, ich sage dem mal, verpassten Chancen.
Ja, das wird immer gesagt, die Palästinenser verpassen keine Gelegenheit, eine Gelegenheit zu verpassen. Das ist auch ein bisschen unfair ihnen gegenüber. Die Situation ist nicht ganz einfach. Die palästinensische Führungsschicht, gerade in diesen 40er Jahren, verlässt das Land. Die Arabische Liga ist eigentlich diejenige, die das bestimmt. Ich denke, dass wirklich ein großer Fehler es gewesen ist, 48 nicht auch einen Staat auszurufen, sondern zu überlegen, man wird dieses Israel wird man vernichten, militärisch versucht man ja auch sofort, das gelingt dann nicht, dann versucht man es wieder, das gelingt wieder nicht, man ist in mehrere Kriege verwickelt, die Situation verfestigt sich, das heißt, der Staat Israel ist da, ist legitim, aber es gibt keinen Staat Palästina und je länger das dauert, umso schwieriger wird das. Die Situation für die palästinensische Bevölkerung dann ist wird immer schwieriger. Zunächst sind ja auch diese Gebiete, die für den Staat Palästina vorgesehen waren, die sind ja erstmal von Ägypten und Jordanien besetzt und so. Also es ist wirklich eine sehr komplexe und sehr schwierige Geschichte, für die die Palästinenser einen hohen Preis zahlen.
Wie sehen Sie eine mögliche Zukunft? Also, an was kann man sich heben oder was sollen wir machen? Also, was sehen Sie?
Also, ich bin, obwohl das im Moment gerade nicht sehr populär ist oder alle sagen, es wird nicht funktionieren, ich bin immer noch ein Vertreter einer Zwei-Staaten-Lösung. Es muss beiden Gesellschaften die Möglichkeit gegeben werden, sich auf ihrem Gebiet zu entwickeln. Das ist nicht ganz einfach, weil das israelische Staatsgebiet ist zusammenhängt und das Staatsgebiet Palästinas wäre so geteilt, also dieses Westjordanland, Gazastreifen, das ist schwierig, da muss es Lösungen geben, wie man das verbindet. Das ist alles richtig. Das wäre aber alles machbar. Ich glaube nicht, dass es eine andere Lösung gibt, als erstmal beide Gesellschaften wirklich zu trennen und zu sagen, so, und jetzt guckt ihr erstmal auf eure Gesellschaften. Dass es vielleicht in 30 bis 50 Jahren dann so eine Konföderation geben könnte, das ist alles möglich. Aber Ideen, dass man jetzt, dass die Zwei-Staaten-Lösung gescheitert ist und jetzt muss man eine Ein-Staaten-Lösung machen oder so, das halte ich für also völlig illusorisch, auch nach der jetzigen Situation. Das kann überhaupt nicht funktionieren.
Und wenn Sie das Gebiet anschauen, wie stark ist die Idee auch bei der Bevölkerung vorhanden?
Das ist eine gute Frage. Also ich habe jetzt keine demografische Untersuchung im Kopf, wie stark das vertreten wird, diese Zwei-Staaten-Lösung. Sie ist sehr populär in den 90er Jahren natürlich gewesen, als Yitzhak Rabin 92 Ministerpräsident wird und den Oslo-Friedensprozess da anstößt. Da ist diese Zwei-Staaten-Lösung bei sehr vielen Leuten auf beiden Seiten, also auch bei den Palästinenserinnen, sehr eigentlich die Lösung gewesen. Und ich sehe bis heute auch keinen Grund, warum es nicht weiter eine Lösung ist. Ja, man muss dann im Westjordanland eine Lösung finden. Diese Siedlungen, das ist völlig klar. Da muss ein Weg gefunden werden. Und ich halte es dann eigentlich mit Moshe Arends, der war mal Verteidigungsminister bei Likud, eigentlich so eher ein Falke, wie man immer sagt, der gesagt hat, man muss das einfach alles räumen, das Gebiet raus und sagen so, hier habt ihr es jetzt und dann hat man die gesicherten Grenzen und dann können sich beide entwickeln.
Jetzt sehe ich, dass der Jonas die Hand aufgehabt hat. Ich gebe mal am Jonas das Mikrofon. Wir werden mal schauen, ob das funktioniert.
Genau, hört man mich?
Ja, das geht gut.
Sehr gut. Ja, gerade wenn er dann Punkt anknüpft, jetzt ist ja eigentlich bereits bei der Räumung vom Gazastreifen, also beziehungsweise dem Abzug aus dem Gazastreifen von den Siedlern, ist das ja auch nicht ganz reibungslos gelaufen und die israelische Armee ist doch auf Gegenwehr von den Siedlern gestoßen. Das war ja im Westen dann sehr viel mehr, wo also sehr viel mehr Siedler wären nicht gefahren. Also müsste die israelische Armee wirklich mit sehr viel Gewalt, wenn man würde, wollen, eine Zwei-Staaten-Lösung machen, bereit sein, Siedler zum Abzug zwingen oder wird sogar die Gefahr von einem Bürgerkrieg bestehen, wenn es Israel wirklich würde beschließen, jetzt werden Siedlungen geräumt im
Also
Westen Gaza.
das ist vielen Dank, das ist eine sehr wichtige Frage. Die letzten Monate haben ja immer auch gezeigt, hieß es ja in den Nachrichten auch immer, Israel steht sozusagen vor einem Bürgerkrieg, wird es einen Bürgerkrieg geben. Den sehe ich nicht, aber ich kann Ihnen sagen, dass jede Räumung, die Israel bisher gemacht hat, also auch 78, 79 nach dem Camp David und dem Friedensvertrag mit Ägypten, die Räumung der Siedlungen, die sie dann räumt, die sind immer mit Gewalt abgelaufen. Die haben also wirklich mit Gewalt diese Siedlungen geräumt. Wenn die Siedler gesagt, wir gehen hier nicht weg, haben sie sie mit Gewalt herausgetan. Das wird im Westjordanland auch nicht anders sein. Es gibt Gebiete, also nehmen zum Beispiel diese Stadt Ariel, die fast 20.000 Einwohner hat. Da muss man wahrscheinlich andere Lösungen finden. Da wird man sagen, okay, also das bleibt halt jetzt beim israelischen Staatsgebiet. Dafür kriegt ihr einen anderen Teil hier von uns sozusagen, dass man da einen Ausgleich schafft. Aber ja, es wird nicht anders gehen, als diese Situation so herzustellen. Also wenn man nicht sowieso freiwillig geht. Es muss halt in beiden Gesellschaften die Überzeugung herrschen, dass damit dann tatsächlich auch eine friedliche Situation hergestellt wird, in der jetzt beide Länder friedlich, und dann sage ich jetzt wirklich Länder ganz bewusst, friedlich auch miteinander leben können. Wir wissen und wir kennen es aus der Geschichte, der Weg zum Frieden ist leider oft mit vielen Verlusten an Menschenleben verbunden. Das ist eine schreckliche Entwicklung. Andererseits ist es, wie ich es Ihnen schon gesagt habe und jetzt auch Ihnen zu der Frage, das ist für mich der einzige gangbare Weg, eine andere Lösung sehe ich nicht.
Was für eine Rolle geben Sie Europa in einem so einem Konstrukt drin? Also, die
Ja,
Europäer sind ja immer dort gewesen, also
ja,
das,
ja.
die haben ja die Finger auch immer drin gehabt.
Ja,
Was
das ist also, das ist auch
müssen Sie
ganz klar.
jetzt machen?
Also jetzt es ist mal gut, dass Europa nicht komplett die Finger drin hat. Die US-Amerikaner sind natürlich ein wichtiger Partner für wirklich für alle Länder, ein wichtiger Verhandlungspartner und wichtiger auch ein Handelspartner für alle Länder in diesem Bereich, also auch für die arabischen Länder, ganz klar. Europa ist für Gespräche, für Verhandlungen und auch wichtig für eine finanzielle Unterstützung, weil das Europa leisten kann. Also Europa ist hier weniger so die große Macht, die was durchsetzt, sondern sie sind eigentlich so diejenigen, die dafür sorgen, dass erstmal Verhandlungen kommen, dass man auch miteinander sprechen kann, was auch eine Rolle für die Schweiz zum Beispiel wäre. Aber sie sind auch diejenigen, die mit einer finanziellen und auch nicht nur einer finanziellen, sondern auch einer logistischen Unterstützung helfen können. Zum Beispiel, also jetzt irgendwann muss dieser Gazastreifen ja auch wieder aufgebaut werden. Also das kann ja nicht so bleiben. Und da hat Europa dann eine Rolle. Das muss alles in Absprache sicherlich mit den USA und mit der UNO geschehen. Aber da sehe ich die Europäer. Die Europäer sind tatsächlich, und da haben Sie ja, Wallimann, ganz recht, sie haben eine unrühmliche Geschichte dort. Sie haben eine Kolonialgeschichte dort. Als Großbritannien Mandatsmacht war in Palästina, haben sie sich vor allem um ihre eigenen Interessen gekümmert und weniger. Das heißt ja immer, die wären pro-jüdisch oder pro-arabisch gewesen. Das waren die überhaupt nicht. Die Engländer waren einfach pro-britisch. Und das haben sie auch wirklich knallhart durchgesetzt. Und deswegen hat Europa auch eine schwierige Rolle dort. Ich denke, eine gewisse Zurückhaltung ist da angesagt, aber ein Einbringen in Verhandlungen, ein Einbringen auch dann in den logistischen Aufbau, das wäre die Rolle Europas.
Wir schauen ja jetzt aus unserer Perspektive auf Israel und das Gebiet von Palästina, Israel. Was wird wahrgenommen in Israel, was bei uns läuft? Kennen Sie da, gibt es da etwas, wo völlig ausblendet ist, aber wo für Menschen in Israel wichtig ist?
Also man guckt in Israel natürlich sehr drauf, wie Europa und wie die USA reagieren auf diese Situation. Und man ist in Israel, wenn ich es jetzt mal so ein bisschen grob sagen darf, man ist erstaunt, to put it mildly, man ist erstaunt über die Reaktion und den doch wieder ansteigenden Antisemitismus in Verbindung mit der großen Solidarisierung mit der Hamas. Also es ist nicht so, dass es in Israel heißt, dass die zivilen Opfer im Gazastreifen, dass das irgendwie toll wäre oder so. Und dass man da, das ist alles nicht so. Aber man guckt nach Europa und stellt fest, wenn dieser Überfall am 7.10., als der passiert, dann gibt es ja ein berühmtes Bild aus Berlin, dass da Leute so Süßigkeiten verteilt haben an dem Nachmittag, um das zu feiern. Das ist ein einzelnes Bild, was aber in der Medienlandschaft sich festsetzt. Das heißt, die Europäer gucken die Israelis gucken nach Europa und sehen, es gibt eine Solidarisierung mit der palästinensischen Bevölkerung, im Grunde eine Solidarisierung auch mit der Hamas, wenn man den Überfall am 7.10. nicht verurteilt, wenn man das also sagt, also es geht nur noch um die palästinensischen Opfer. Da nehmen sie dann einen Antisemitismus und eine Ablehnung von sich als berechtigter Staat wahr. Und das schockiert vor allem auch junge Leute, muss ich sagen. Also meine Erfahrung ist in Gesprächen, die ältere Leute, so, also ältere, die sind das schon, die kennen diese Situation. Auch für junge Leute ist das oft sehr überraschend, dass sie jetzt also mit etwas konfrontiert werden, wo sie sagen, das kann doch eigentlich nicht sein, dass da jetzt solche Aussagen kommen. Also das.
Ja, weil das ist ja auch spannend vor dem Hintergrund, weil ja Israel auch sehr ein säkularisierter Staat ist, wo ja nicht, also
Also
denke ich.
es ist ein säkularisierter Staat, es ist aber auch ein Staat, der natürlich auf auf einer Religion gründet. Also die Feiertage und so sind natürlich religiöse Feiertage. Die Staatsgründer um David Ben-Gurion, über den vor ein, zwei Jahren übrigens eine tolle Biografie von Tom Segev erschienen ist, das lohnt sich, das zu lesen, wenn man da noch mehr verstehen will. Die haben gesagt, wir gründen einen säkularen Staat. Wir gründen ganz bewusst Medinat Israel, den Staat Israel und nicht irgendwie Eretz Israel, das Land Israel, also so mit so auf die alten Königreiche zurückblickend, sondern man sagt, man gründet einen säkularen Staat und gibt aber trotzdem der Religion auch ihre Bedeutung. Und das macht es natürlich in der Gesellschaft dann auch schwierig, die Trennung von Staat und Religion eben ohne eine Verfassung. Das ist wirklich ein schwieriger Prozess, wo die israelische Gesellschaft auch noch durch muss, um das zu lösen. Wir haben in Jerusalem einen großen Anteil an religiösen Leuten und wir haben gleichzeitig in Tel Aviv wahrscheinlich eine der säkularsten und modernsten LGBTQ-Städte, wie man sie sich nur vorstellen kann.
Das heißt, wir haben eine sehr große Vielfalt, die wir müssen probieren zu verstehen.
Ja.
Und ich sehe, unsere Zeit läuft schon wieder langsam ab. Wenn wir jetzt weitergehen heute Abend, was geben Sie uns mit auf den Weg? Was sollten wir nicht vergessen? Was müssen wir im Kopf behalten?
Also wir dürfen nicht die Komplexität des Konflikts vergessen und wir können über diese ganze Situation diskutieren, wie es weitergeht. Wir können nach Gaza gucken. Wir dürfen nicht vergessen, was am 7.10. passiert ist und was das in der israelischen Gesellschaft und auch in der jüdischen Diaspora, also der jüdischen Gemeinschaften der Welt, ausgelöst hat. Wenn wir das mitbedenken und auch mitbenennen, dann kommen wir in einen konstruktiven Dialog.
Danke vielmals, Herr Petri, für Ihre Zeit heute Abend und für Ihre spannenden Ausführungen, die uns wieder den Horizont ein bisschen erweitert haben.
Vielen Dank.
Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, am 22. November, auch wieder vom 6:30 bis am 7. Wir fangen dort ein neues Thema angesichts von Black Friday und Weihnachten, wo kommt, nämlich etwas so rund um Tradition und Profit und Geschäft. Unser Gast ist noch nicht ganz sicher, aber wir werden einen haben, der uns wird erzählen wird, wie das etwa zusammenhängt. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Und wie immer haben wir Themen, die uns beschäftigen, und wir können es getrost auch mit dem Sokrates sagen, der mal gesagt hat, wir haben gut diskutiert, wir haben nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch gute Gespräche, guten Abend und auch Ihnen noch einmal, Herr Petri, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Ethik 22.
Aha.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Es ist wahrscheinlich für, wie soll ich sagen, auch für Israel selber die Komplexität nicht immer einfach zu verstehen, könnte ich mir vorstellen.
Das ist auch so. Also das, die Diskussionen in Israel sind also wirklich sehr schwierig differenziert, man wie jetzt auch umgehen mit dieser Situation. Also es hat ja lange Diskussionen auch gegeben, soll man nun tatsächlich so eine Bodenoffensive zum Beispiel machen? Was bedeutet das denn? Und wir haben ja in diesen Protesten, die ich von denen ich besprochen habe, haben ja jede Menge Reservisten und Reservistinnen, haben wir den Dienst verweigert.
Ja.
Entschuldigung, habe mich total verschluckt beim Reden. Die haben den Dienst verweigert und da wurde schon gesagt, das ist eine Gefahr, weil diese Reservisten ja nicht einfach nur so ein WK machen, 3 Wochen, sondern das sind ja zum Teil Leute, die hochspezialisiert sind und also zum Beispiel Piloten, die also dann auch immer trainieren. Und dann war aber klar, dann kommt dieser 7.10. und die sind also alle sofort wieder zu ihren Einheiten gegangen. Also es gibt auch dieses Gefühl einer wirklich massiven Bedrohung und gleichzeitig auch einer Diskussion dazu. Und das ist in Israel ganz genauso. Es ist ein hochdiffizil, es ist auch ein sehr schönes Land übrigens. Es ist eine ganz schwierige Situation innerhalb Israels und Israel muss sich auch selber weiterfinden. Was wollen wir eigentlich in unserem Staat? Also haben wir die säkularen Werte und sind die jüdischen, ist die jüdische Religion, ist das toll? Ich meine, 20% der Israelis sind nicht jüdisch, also, und sind israelische Staatsbürger. Also, was heißt denn das? Ne? Und das ist, finde ich schon, das sind heftige Diskussionen, die da passieren. Und die brauchen aber eine friedliche Situation.
Ja, ich denke, das ist ja auch bei uns sind ja die Diskussionen spannend, wenn es um die Wertgrundlagen von unserem Zusammenleben geht. Jetzt sehe ich, dass der Jonas noch einmal die Hand oben hat. Ich gebe dem Jonas noch einmal das Mikrofon.
Ja, genau. Also das ist genau eine Frage, die ich mir viel gestellt habe. Das ist ja irgendwie fast eine unauflösbare Spannung, dass Israel ja muss bleiben, gerade jetzt heutzutage, wo Antisemitismus weltweit zunimmt, dass Israel definiert als Schutzraum für die Juden, dass das so muss bleiben und in deren Idee muss bestehen bleiben und sich gleichzeitig auch muss wandeln zu einem inklusiven Staat, wo auch gleichermaßen, ich sage es mal, die Bevölkerung vertritt, die dort wohnt, wo keine Juden sind. Und wie lässt sich das irgendwie vereinen, dass das doch irgendwie sehr wichtig ist und zunehmend wichtig wird, Israel als jüdischer Staat, der hier auch ist, als sicheren Ort für Juden, aber gleichzeitig eben auch halt der inklusive Staat für alle, die dort wohnen.
Also das ist so ein bisschen die Quadratur des Kreises. Ne? Das, Israel muss, das haben Sie ganz recht, Israel muss als Staat bleiben. Es ist ein Safe Haven, das ist so. Das wird auch von den jüdische Lüt so wahrgenommen, dass egal, was auch im Staat passiert, es ist immer noch so sozusagen unser Staat. Und gleichzeitig war das den Gründern des Staates sehr bewusst, dass sie nicht einen in dem Sinne jüdischen Staat schaffen können, der alle anderen ausschließt, sondern sie haben gesagt, das ist deswegen sind ja auch die Religionsgemeinschaften, die in Israel noch leben, sind ja auch frei, an ihren Feiertagen ihre Feiern zu machen. Und ich meine, wenn Sie nach Haifa gehen, da sehen Sie das riesige Bahai, diese Gärten der Bahai, also die Bahai sind ja so eine besondere Form des Islam. Die haben also in Haifa ein riesiges Areal, einen riesigen Garten, der so auf den Hafen guckt, unglaublich. Also im Grunde als ein Zeichen auch, das ist möglich, dass man das macht. Dafür muss eine Gesellschaft aber auch sehr gefestigt sein. Also es gibt so einen sehr schönen Satz zu dieser ganzen Friedensbewegung auf Hebräisch, der heißt, ein starkes Volk macht Frieden. Das ist, das sagt es eigentlich auch für die Wertegesellschaft aus.
Und das ist ja etwas, was uns durchaus auch mit diesen Entwicklungen verbindet, weil bei uns ja die Wertediskussion auch geführt wird, wenn ich daran denke, wie gehen wir mit anderen Religionen um, was ist unserem Staat wichtig?
Ganz genau, also das ist hier genauso diese Diskussion, wie wir damit umgehen. Ich meine, wir haben, und das ist wichtig, dass Gesellschaften das aushandeln, also die Diskussion über gerechte Sprache, wo wir sagen, die einen sagen, schrecklich, also sie verhunzen das alles, und die anderen sagen, nein, das ist wichtig, dass wir hier eine inklusive Sprache haben. Und das ist ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, den finde ich enorm wichtig, das müssen Gesellschaften tun, das müssen wir hier machen. Und das müssen die Israelis genauso machen. Und aber es braucht eben jetzt in so einer Situation wie jetzt, wird das nicht passieren, das ist klar. Aber wenn die Situation zu Ende ist, wird es wieder diese Fragen auch geben. Ich bin auch überzeugt, dass die Regierung, die jetzt ist, das nicht übersteht. Also dass die, ich weiß nicht, ob es noch Wahlen gibt oder ob es schon in der Knesset Netanjahu irgendwann abgewählt wird. Also das werden sie nicht überstehen.
Aber ja, weil das ist ja das, was der ganze Krieg nochmal speziell macht, weil Israel selber im Staat selber eine sehr unstabile Situation hat.
Ja, ja. Also sie haben jetzt so ein Kriegskabinett gegründet. Das ist passiert eigentlich immer in solchen kriegerischen Situationen. Das ist immer passiert, wenn sie Kriegs mit anderen Ländern hatten. Bisher war das mit den Hamas-Situationen nicht so. Jetzt ist das aber so. Und im Kriegskabinett sitzen dann tatsächlich, also wirklich politisch, militärisch hocherfahrene Leute, die zum Teil also alle mal selbst Stabschef gewesen sind. Deswegen, und da wird, das ist unwahrscheinlich, dass jetzt in so einer Situation es zu einer Überwindung der Regierung kommt. Da müsste es ja auch Neuwahlen geben. Das ist jetzt fast also unvorstellbar. Aber das wird eine Situation sein, die nach dem Krieg da sein wird, wo man sagt, jo, jetzt müssen wir hier eine neue Stabilität auch reinbringen. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass all die Leute, die Israelis, die nicht mehr zu den Wahlen gegangen sind, die gedacht haben, ja, dann ist es halt eine rechtere Regierung, ist doch egal, wir kriegen das schon irgendwie hin, die jetzt gesehen haben, was das bedeutet. Und die dann tatsächlich auch die eher Mitte-Parteien, liberalen Parteien, Linksparteien etc., dass sie das auch wählen und dass sich da wirklich eine neue Regierungsform bildet, die stabil ist und das Land wieder auf einen sicheren Kurs bringt.
Gibt es Kräfte in der israelischen Gesellschaft, also sei es religiöse Kräfte oder auch zivilgesellschaftliche Kräfte, wo sie den Eindruck haben, die pushen in die Richtung, also die sind noch rum, die können das nachher machen?
Also Sie stellen eine wichtige Frage, weil nach 2000, also 2000 ist es ja zu einem zwei Lynchmorden an Soldaten gekommen, die hatten sich verfahren, landen in Ramallah und werden dann also von palästinensischen Menge da ermordet. Das wird alles gefilmt. Das sollte gar nicht gefilmt werden, aber ein italienisches Fernsehteam war halt dabei und hat die Kamera draufgehalten und dadurch haben wir diese Bilder aus Ramallah. Und 2000 bricht eigentlich diese Friedensbewegung so ein bisschen in sich zusammen. Ich kenne das aus dem eigenen Freundeskreis, dass die Leute also gesagt haben, wir haben überhaupt keinen Ansprechpartner mehr, ist uns doch egal, was politisch passiert. Mhm. Und diese Kräfte wieder zu mobilisieren, die jetzt schon ein bisschen durch diese Demonstrationen auch wieder da sind. Wenn man diese Demonstrationen anguckt, da demonstrieren ja nicht irgendwie erstmal sagt, ja, das sind so die typischen Linken, so, die Katheder-Sozialismus und so, die sitzen schön beim Kaffee da und jetzt sind sie auf einer Demo, sondern das ist eigentlich durch die ganze Gesellschaft gegangen. Und wenn sich so eine zivilgesellschaftliche Bewegung wieder etablieren kann, dann denke ich, dass es auch Möglichkeiten gibt, da eine neue Regierung ranzubringen und wirklich eine Stabilität zu schaffen. Das geht aber nur, wenn die Situation in Gaza und im Norden Israels, da wissen wir ja auch noch gar nicht, wie das weitergeht, gelöst ist. Ja. Das muss also gelöst heißt jetzt nicht ein Krieg, sondern so, dass man im Grunde sagen kann, okay, wir haben hier wieder eine sichere Grenzsituation.
Bevor ich am Jonas noch einmal das Wort gebe, die gleiche Frage, gibt es die Kräfte auch auf palästinensischer Seite?
Die Kräfte gibt es auch auf palästinensischer Seite. Also ich habe eine Masterarbeit betreut, in der eine Studentin in die Westbank gefahren ist und mit ganz vielen Friedensorganisationen auf palästinensischer Seite, also wir reden von der Arbeit vor 10, 12 Jahren, mit Vertretern auf palästinensischer Seite gesprochen hat, die also genau solche Grassroot-Bewegungen sind. Das ist aber auch sehr schwer durchzusetzen. Wir haben die Hamas ist keine Freundin von solchen Bewegungen. Ja, und die PLO ist das eigentlich auch nicht, weil es auch ihre Macht natürlich angreift. Aber es gibt diese Kräfte auf palästinensischer Seite. Also ich bin sehr überzeugt, dass ein allergrößter Teil auch der Leute in Gaza das jetzt alles nicht eine tolle Situation findet und findet, dass man die Hamas unterstützen muss. Aber sie kommen aus dieser Falle im Moment auch nicht raus.
Ja. Jetzt gebe ich nochmal das Mikrofon an Jonas.
Ja, genau. Also meine Frage geht in eine ganz ähnliche Richtung. Wenn wir jetzt wirklich den Friedensprozess anstoßen und eine Zwei-Staaten-Lösung anstreben, dann braucht ja Israel einen Ansprechpartner Partner auf palästinensischer Seite. Und wer könnte das sein? Also eben, die Hamas kommt nicht in Frage und die Fatah, habe jetzt auch viel gehört, hat sehr, sehr, sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung verloren und wird jetzt auch nicht irgendwie, auch nicht in der Westbank als Organisation wahrgenommen, wo jetzt irgendwie doch könnte zu einer Lösung beitragen, die gut ist für die Palästinenser in der Westbank auch. Und die Abbas ist ja sowieso ist alt und krank und ja, ist auch nicht mehr in der Lage, den Prozess durchzumachen, oder? Wer könnte denn da überhaupt Ansprechpartner sein für Israel, um so einen Friedensprozess, einen Prozess, der zu einer Zwei-Staaten-Lösung führen könnte, halt auf palästinensischer Seite mittragen?
Also das ist ganz richtig, das ist wirklich eine schwierige Situation, also mit der Hamas, das sehe ich im Moment auch nicht, dass es da, also außer über diese Geiseln wird es keine Verhandlungen mit der Hamas geben, da ist sie auch nicht interessiert, also das muss man auch sagen. Es muss eine jüngere Generation zum Teil aus der PLO kommen, es muss aber auch, und das sehe ich hier, das ist wieder ein bisschen bitter für die Palästinenser und Palästinenserinnen. Sie brauchen wahrscheinlich Unterstützung aus der Arabischen Liga. Also, dass die arabischen Länder das unterstützen, so einen Friedensprozess. Das ist natürlich auch schwierig für die arabischen Länder, weil wenn sie diesen Prozess unterstützen und damit im Grunde so eine demokratische Situation in Palästina schaffen würden, dann würden sie eine Situation schaffen, die sie in ihren eigenen Ländern nicht haben. Und das ist natürlich auch wieder so eine Gefahr. Macht man das und ist dann plötzlich Palästina so das erste völlig demokratisch arabische Land? Also das sind doch schwierige Verhandlungen. Ich würde mir allerdings wünschen, dass es tatsächlich innerhalb der palästinensischen Zivilgesellschaft genügend Personen sich finden, die mit Israel das zusammen hinkriegen können. Aber die Hamas sehe ich wirklich nicht, auch Islamic Dschihad und so nicht. Da ist dann im Grunde die PLO und es ist nicht mehr Abbas, das ist schon klar. Die PLO fast die einzige Ansprechpartner.
Also wir stehen vor ziemlich grossen Herausforderungen.
Ja, weil ich meine, das
stimmt. Wo man aber, ja, ich glaube, gleich das differenziert anschauen, ist gleich ein erster Schritt dazu, um können, die Sachen auch einzuordnen. Ja. Also ich merke einfach aus der Beobachtung bei mir selber, dass das schon viel hilft. Und ich glaube, für uns, also für mich ist es auch eine sehr gute Hilfe, zu unterscheiden können zwischen, was ist der Staat Israel, was ist also die jüdische Bevölkerung, die dort etwas macht, was ist der Staat, was ist denn eben, wenn kippt es richtig Antisemitismus. Mhm. Also, dass wir da ja auch mit vorsichtig sind, beziehungsweise einfach wach sind, oder? Dass man nicht einfach irgendwo nachplappert oder irgendwo reingeht.
Genau. Genau.
Also von dort her sehe ich, dass unsere Zeit so langsam gegen die Viertel ab 7 geht. Und jetzt ist noch der Jean-Claude Wertz, hat die Hand oben. Jean-Claude Wertz, probier. Du kannst.
Ja,
genau, das geht. Super, ja.
Ja, das ist gut. Du, merci, dass auch noch so spät noch auf meine Frage eingehst. Also, ich habe eigentlich eine Idee, und ich frage mich, ob das eigentlich in der israelischen oder der jüdisch-israelischen Gesellschaft bewusst ist. Wenn man das anschaut, aus Sicht der Palästinenser, der Zionismus, das ist ja eine säkulare Bewegung gewesen. Also, es ist eigentlich nicht um Religion gegangen. Es war eine europäische Bewegung, die dazu geführt hat, dass Europäer, also europäische Juden, dann nach Palästina gekommen sind. Und ich habe in meiner Jugend in einige Kolonien oder ehemalige Kolonien von den Engländern gelebt. Und da hat man dann schon bei den, kann man das Gefühl haben, bei der einheimischen Bevölkerung, ja, jetzt kommen da Europäer und besiedeln uns, oder? Mhm. Und aus dem heraus kommt, glaube ich, die Vorwürfe, ja, der Zionismus, der Kolonialismus und, oder ein Apartheidstaat oder was auch immer, oder? Ist man eigentlich, ich glaube, das ist etwas, wo wirklich tief irgendwie bei den Palästinensern und bei vielen wurmt. Und ist man sich das eigentlich bewusst in Israel selber?
Ja, das ist man sich in Israel natürlich bewusst, weil das ja gerade der Vorwurf des Apartheidstaats oder Siedlerkolonialismus, der wird ja auch immer erhoben. Es ist eine europäische Bewegung, das ist ohne Zweifel richtig. Es kommen Leute aus Europa, aber über die Hälfte der Israelis, die kommen aus arabischen, nordafrikanischen Ländern zu dieser Zeit. Leute.
Ja, die erst auch, ne? Nach der Unabhängigkeit.
Ja, ja, nach der Unabhängigkeit kommen die und sind also ein großer, auch heute ist ein Großteil der Israelis, sind ja im Grunde einen arabisch-afrikanischen Hintergrund, also nordafrikanischen Hintergrund. Also sie bringen nicht nur dieses Europäische rein, sie bringen im Grunde ihre Kultur auch mit und kommen auch aus einer Situation, wo sie sagen, wir sind vertrieben worden aus den arabischen und aus den nordafrikanischen Staaten. Es ist ihnen aber sehr bewusst, den Israelis, was ihnen da gesagt wird, und sie arbeiten ja auch dagegen, sagen, das ist einfach so nicht richtig, das ist nicht diese Situation, das beschreibt die Situation nicht, aber bewusst ist ihnen das schon, und gerade in den Geisteswissenschaften, also in Humanities, historischen Sachen wird das also auch sehr klar gesagt und sagt, das muss man halt auch aushalten, das muss man dann auch aushandeln und man muss das auch aushalten. Ja, es kommen Leute aus Europa, sie kommen aber eben nicht mit dieser Siedlerkolonialismus, das heißt ja immer, da ist ja noch ein Land dahinter. Also sie besiedeln das und da haben sie noch den großen Bruder dahinter, der dafür sorgt, dass es ihnen gut geht. Und das ist halt in Israel nicht so. Sie haben die Unterstützung der Amerikaner, aber auch erst seit den 60er Jahren. Und das ist eine Situation, wo man sagen muss, ja, kann man anschauen, aber es trifft die Situation nicht. Auch Apartheid, das ist auch so, dass ich arbeite selber sehr gegen diesen Begriff der Apartheid, weil er ist total besetzt, beladen und aus Südafrika, und das kenne ich, und ein Großteil meiner Freunde oder so Ex-Familie kommen da aus Südafrika. Das ist, das ist also denen schon sehr bewusst, und Apartheid ist einfach nicht der Punkt. Das trifft nicht das Problem. Es ist eben keine Apartheid. Wenn es Apartheid wäre, wäre es, das klingt jetzt total blöd, also ich will jetzt nicht, wenn es Apartheid wäre, wäre es ganz leicht zu lösen. Aber es ist eben keine Apartheid und es muss ein anderer Weg gefunden werden. Mhm. Und die Israelis sind sich sehr bewusst, was ihnen da auch gesagt wird, wie sie damit arbeiten können, was ihnen vorgeworfen wird. Sie brauchen einfach jetzt wieder eine Regierung, die in diesem liberalen Bereich ist, sonst wird es nicht funktionieren.
Nein, ich habe während der Apartheid in Südafrika gelebt und ich bin völlig einverstanden, dass es nicht mit Apartheid vergleichbar ist.
Gerne.
Weil auch dort hat man eine Bevölkerung, weiße Bevölkerung, die 400 Jahre da schon gelebt haben, die sind Afrikaner und keine Europäer, oder?
Ja, und ich
glaube, das ist auch klar, ja. Ja.
Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch etwas, was ich aus diesen Gesprächen jetzt nehme. Es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, welche Begrifflichkeit das wir brauchen.
Ja.
Ja. Und wir auch vorsichtig sind, oder?
Nein, mir ging es nur darum, dass man auch ein wenig, ich versuche mir zu erklären, wieso, dass dieser, sagen wir mal, einen großen Teil der Bevölkerung, auch in der arabischen Bevölkerung oder der islamischen Bevölkerung sogar, dieser antisemitische oder anti-israelische Hass kommt, woher der kommt. Und ich glaube, der sitzt tiefer als nur eine, das ist ein glaube ich, schon noch ein Ressentiment, das aus der europäischen Geschichte und ottomanischen Geschichte von Palästina oder Israel, von dem Gebiet
wurde. Es kommt schon noch daher, und es kommt natürlich auch daher, also wenn Sie sich die islamische Gesellschaftsordnung anschauen, dann sind ja nicht-islamische Gruppen wie jüdische, christliche Gruppen sind ja in der Gesellschaft nicht verboten. Die sind, die gelten ja so als sind auch als Bürger da, aber es ist so ein bisschen zweite Klasse. Das heißt jetzt nicht unterdrückt im brutalen Sinne, aber es heißt erstmal zweite Klasse. Und jetzt hat man eigentlich eine Situation, dass so eine Gruppe, die man eher als nicht gleichgestellt wahrnimmt, in eine Situation kommt, wo sie eigentlich in eine Herrschaftssituation kommt. Mhm. Das ist sehr schwierig, das ist psychologisch sehr schwierig auszuhalten. Das ist ja auch der Grund, diese Kriege, die Israel gewinnt, sie gewinnen zwar die Kriege physisch, aber sie lösen auch psychologisch etwas aus.
Mhm. Ich glaube eben, die Wurzeln sind mehr nationalistisch als religiös. Also wie Sie sagen, die Religionsfreiheit ist gewährleistet. Das ist ja nicht das Problem, die Religion. Es wird keine Religion unterdrückt.
Nein, eben.
Aber es ist nationalistisch.
Ja.
Das ist meine Meinung.
Ja.
Und damit sind wir eben dann wieder bei Fragestellungen, die auch Europa betrifft und uns betrifft. Ich glaube, für mich ist es immer auch ein Zeichen, es sind Bewegungen und Tendenzen und Entwicklungen, die eben auch vielleicht stabile Situation oder scheinbar stabile Situation, wie wir sie erlebt haben, momentan als brüchig erfahren lassen und wahrscheinlich darum auch die Fragen aufwerfen, ja, und wir uns mit denen müssen beschäftigen.
Das müssen wir.
Genau.
Da kommen wir nicht drum herum.
Und da können wir vielleicht tatsächlich etwas lernen, wenn wir eben ins Ausland oder in Nahen Osten oder auch in Osten, aber auch vielleicht in Süden, ja, schauen. Und dann liegt es ja uns, das, was wir bei uns daraus machen.
Genau.
Mal. Ja, ich gut, danke noch ganz viel Mal auch noch für das Nachgespräch. Das ist jetzt auch sehr spannend gewesen. Es gibt noch mal ein bisschen Applaus. Herr Petri, ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen allen. Abend. Wünsche Ihnen auch. Ich danke auch. Es war sehr angenehm, war sehr schön. Vielen Dank auch für die Anfrage. Muss ich sagen, war toll. Und ja.
Und vielleicht auf ein anderes Mal. He?
Sehr gerne, Herr Wadimann.
Ethik 22.
Aha.